Als ich Terry Lennox zum ersten Mal zu Gesicht bekam, lag er betrunken in einem Rolls-Royce Silver Wraith draußen vor der Terrasse des Dancers. Der Parkplatzwächter hatte den Wagen gebracht und hielt immer noch die Tür auf, weil Terry Lennox linker Fuß immer noch draußen baumelte, als hätte er vergessen, dass er einen besaß. Sein Gesicht wirkte jung, doch sein Haar war schlohweiß. Man konnte seinen Augen ansehen, dass er blau war wie ein Veilchen, aber ansonsten sah er aus wie jeder andere nette junge Kerl im Abendanzug, der ein bisschen zu viel Geld in einem Lokal gelassen hatte, dessen Zweck eben darin und in nichts anderem besteht. Neben ihm saß ein Mädchen. Ihr Haar war von hinreißendem Dunkelrot, und sie hatte ein entrücktes Lächeln auf den Lippen, und um die Schultern trug sie einen blauen Nerz, der den Rolls-Royce fast wie ein gewöhnliches Auto wirken ließ. Ganz allerdings nicht, das gibt's überhaupt nicht. Der Wächter war der übliche mittelharte Typ in weißer Jacke, auf deren Revers in Rot der Name des Restaurants eingestickt war. Langsam riss ihm die Geduld. »Hören Sie mal, Mister«, sagte er mit ziemlich gewetzter Stimme, »würde es Ihnen sehr viel ausmachen, wenn Sie das Wertebein so weit in den Wagen zögen, dass ich provisorisch die Tür schließen kann, oder soll ich sie ganz aufmachen, damit Sie richtig rausfallen können?« Das Mädchen warf ihm einen Blick zu, der ihm eigentlich mindestens 4 Zoll wieder aus dem Rücken hätte dringen müssen. Ihn beeindruckte das nicht einmal so weit, dass er mit den Ohren gezittert hätte. Die Leute, die beim Dancers rumlaufen, lassen einem keine großen Illusionen hinsichtlich der Auswirkungen eines Haufens Kleingeld auf die Persönlichkeit. Ein flachgeschwungener ausländischer Sportwagen bog auf den Parkplatz ein, und ein Mann stieg aus und hielt den Anzünder vom Armaturenbrett an eine lange Zigarette. Er trug einen karierten Hemdpullover, gelbe Hosen und Reitstiefel. Er schlenderte davon, Wolken von Weihrauch hinter sich lassend. Den Rolls-Royce würdigte er nicht einmal eines Blickes. Wahrscheinlich fand er ihn geschmacklos. Am Fuß der Stufen zur Terrasse blieb er stehen, um sich ein Monokel ins Auge zu klemmen. Das Mädchen sagte mit einem reizenden Ausbruch von Charme, »Ich habe eine fantastische Idee, Schatz. Warum schaffen wir den Schlitten hier nicht einfach zu dir und holen uns dein Cabrio raus? Die Nacht ist so schön, richtig gemacht für eine Fahrt die Küste lang nach Montecito. Ich kenne da ein paar Leute, die schmeißen eine Party heute Nacht am Swimmingpool.« Der weißhaarige Knabe sagte höflich, »Tut mir schrecklich leid, aber ich habe es nicht mehr. Ich war gezwungen, es zu verkaufen.« An seiner Stimme und Aussprache wäre nicht zu erkennen gewesen, dass er etwas Stärkeres als Orangensaft zu trinken gehabt hatte. »Verkauft hast du, Schatz? Was meinst du damit?« Sie glitt auf dem Sitz von ihm weg, aber ihre Stimme entfernte sich noch viel weiter von ihm. »Ich meine, dass ich musste«, sagte er, »um leben zu können.« »Ah, ich verstehe.« Eine Portion Spumoni wäre nicht auf ihr geschmolzen jetzt. Der Wächter hatte den weißhaarigen Jungen nun genau da, wo er ihn erreichen konnte, auf einer niedrigen Einkommensstufe. »Also hören Sie, Freundchen«, sagte er, »ich muss einen Wagen wegschaffen, wir unterhalten uns ein andermal weiter. Vielleicht.« Er ließ die Tür aufschwingen. Der Betrunkene glitt prompt vom Sitz und landete mit dem Hosenboden auf dem Asphalt. Also ging ich hinüber und warf meinen Groschen ein. Ich schätze, es ist immer ein Fehler, sich mit einem Besoffenen abzugeben. Selbst wenn er einen kennt und mag, ist er jederzeit imstande und holt aus, um einem die Zähne einzuschlagen. Ich griff ihm unter die Arme und half ihm auf. »Besten Dank«, sagte er höflich. Das Mädchen glitt hinter das Steuer. »Er wird immer so verdammt englisch, wenn er getankt hat«, sagte sie mit einer Stimme wie rostfreier Stahl. »Danke, dass Sie ihn aufgefangen haben.« »Ich bringe ihn hinten im Wagen unter«, sagte ich. »Tut mir schrecklich leid, aber ich habe eine Verabredung und bin sowieso schon zu spät dran.« Sie legte den Gang ein und der Rolls begann zu gleiten. »Er ist einfach ein herrenloser Hund«, fügte sie mit einem kühlen Lächeln hinzu. »Vielleicht finden Sie was für ihn, wo er unterkommen kann. Er ist stubenrein, mehr oder weniger.« Und der Rolls tickte die Einfahrt hinunter, dem Sunset Boulevard zu, machte einen Rechtsbogen und war weg. Mich sah ihr nach, als der Wächter wiederkam. Und ich hielt immer noch den Mann, und der war jetzt fest eingeschlafen. »Naja, auf die Art geht's auch«, sagte ich zu der Weißjacke. »Sicher?« sagte er zynisch. »Wieso sich an einen Säufer verschwenden, bei der Figur und allem? Sie kennen ihn? Hab gehört, dass die Dame ihn Terry nannte. Sonst ist er für mich nicht von einem Misthaufen zu unterscheiden, aber ich bin auch erst 2 Wochen hier. Holen Sie meinen Wagen, ja?« Ich gab ihm den Parkschein. Als er meinen Owls brachte, hatte ich inzwischen langsam das Gefühl, als hielte ich einen Sack Blei in der Senkrechten. Die Weißjacke half mir, ihn auf den Vordersitz zu bugsieren. Unser Kunde machte ein Auge auf und dankte uns und sank dann wieder in Schlaf. »Das ist der höflichste Besoffene, dem ich je begegnet bin«, sagte ich zu der Weißjacke. »Die haben wir hier in allen Sorten und Größen, auch was das Benehmen betrifft«, sagte er. »Und alle sind sie Lumpen. Der hier sieht aus, als hätten sie ihm mal am Gesicht rumgeschnipselt.« »Tja«, ich gab ihm einen Dollar und er bedankte sich. Mit der plastischen Operation hatte er recht. Die rechte Gesichtsseite meines neuen Freundes wirkte wie gefroren. Sie war kreideweiß und mit dünnen, feinen Narben gesäumt. An den Narben sah die Haut glänzend aus, glasig glatt. Eine plastische Operation, und zwar eine ziemlich drastische. »Was wollen Sie denn nun mit ihm anstellen?«
»Ihn mit heimnehmen und so weit ausnüchtern, dass er mir sagen kann, wo er wohnt.«
Die Weißjacke grinste mich an. »Na schön, Sie komischer Menschenfreund. Wenn ich Sie wäre, würde ich ihn einfach in die Gosse kippen und sehen, dass ich weiterkomme. Diese Schnapshelden machen einem doch bloß einen Haufen Scherereien, und da hört der Spaß auf. Ich habe da meine eigene Philosophie in solchen Sachen. So wie heutzutage der Wettbewerb ist, muss einer seine Kräfte sparen, damit er mit heiler Haut über die Runden kommt.«
»Ich sehe, wie weit Sie es damit schon gebracht haben«, sagte ich.
Er machte ein verdutztes Gesicht und wollte dann wütend werden, aber um die Zeit saß ich schon im Wagen und fuhr los. Teilweise hatte er natürlich ganz recht. Terry Lennox brockte mir eine Menge Scherereien ein, aber schließlich und endlich gehört das mit zu meinem Beruf.